Ja, Dietmar hat heute so einen schönen Psalm gelesen, der passt auch ein wenig zu der Predigt, die ich heute hier weitergeben möchte, das Wort, das mich auch beschäftigt hat, so in der letzten Zeit. Er sagte in diesem Psalm, dass es kommt darauf an, wohin wir schauen, ob wir auf Götzen schauen und das bestimmt in unser Denken oder auf diesen lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo in Kanada in den Wäldern, habt euer Zelt aufgeschlagen und in so einem Nationalpark und ihr wisst, da gibt's Bären. Und dann hört er irgendein Geräusch nachts, so im Wald. Und dann trockene Kehle, Schweißausbruch und dann ein klarer Gedanke vom Kopf, das ist ein Bär, Befehl in die Beine, nix wie weg von hier und ihr rennt los. Und solange ihr denkt, das ist ein Bär, da kann es von mir aus eine Maus gewesen sein oder ein Eichhörnchen oder ein Fuchs, wenn ihr denkt, das ist ein Bär, dann werdet ihr von diesem Ding weglaufen, als wäre es ein Bär. Und so hängt sehr viel ab, wie wir denken, wie wir Menschen denken, wie wir über Gott denken. Und ich habe mich ein wenig beschäftigt mit diesem Vers aus Sprüche. Sprüche 4, Vers 23, da steht in der Schlachterbibel, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Das ist ein sehr interessanter Vers, der uns zeigt, wie wichtig unser Denken ist. Weil was hier mit dem Herz gemeint ist, ist ja unsere Persönlichkeit, da auch das Denken ausgeht. Das bezieht sich hier wenig auf Gefühle jetzt im Moment, sondern aufs Denken. Eine andere Übersetzung dieser Stelle lautet, mehr als auf alles achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Ich denke, diese Übersetzung trifft es noch ein bisschen mehr, was dieser Vers aussagt. Wir wollen heute über die Macht der Gedanken sprechen. Was für eine Macht sie haben, was sie auf uns ausüben, wie wir denken, was das auf unser Leben für eine Auswirkung hat. In einer Zeitschrift las ich, dass der Mensch etwa 60.000 Gedanken im Durchschnitt bewusst täglich denkt. Ich weiß nicht, wie Sie das ausgerechnet haben. 60.000 Gedanken ist schon eine ganze Menge. Aber das hat mich doch in Staunen gebracht. Und weiter stand da, 3% aufbauende, hilfsreiche Gedanken denken wir, die nützlich sind anderen und uns. 25% destruktive Gedanken, die anderen und uns schaden können. Und 72 flüchtige Gedanken, die keine Bedeutung haben. Also schon interessant, was da so bei uns in unserem kleinen Apparat da oben abläuft. Mein erster Gedanke, woher kommen denn überhaupt unsere Gedanken? Es ist doch bemerkenswert, dass Gott uns mit so einem wunderbaren Gehirn ausgestattet hat, das so denken kann. Gerd Sommerhoff sagt dazu, die besondere Faszination des Gehirns liegt in der Tatsache, dass es wahrscheinlich kein anderes Objekt der wissenschaftlichen Forschung gibt, über das wir so viel wissen und doch so wenig verstehen. Ja, das ist wirklich so. Unser Gehirn ist das größte Wunder in dieser Schöpfung, das Gott für uns geschaffen hat, damit wir umgehen können. Das Organ von nur 1500 Gramm enthält mehr Nervenzellen, als es Menschen auf dieser Welt gibt. Über 10.000 Millionen Nervenzellen. Eine schier unvorstellbare Zahl. Kein Rechenzentrum dieser Welt ist in der Lage, so viel Informationen zu verarbeiten, zu speichern, auszutauschen, wie dieses menschliche Gehirn. Die meisten sprechen davon so leichtfertig und sagen, ja, meine grauen Zellen da oben. Aber es ist doch ein faszinierter Computer, der Gott uns da gegeben hat. Unser Gehirn macht 2% unseres Körpergewichts aus, nimmt aber 20% der Blutversorgung in Anspruch. Was noch was Besonderes unser Gehirn ausmacht, ist das Gedächtnis, dass wir Informationen speichern können und behalten können. Manche Dinge speichern wir für Sekunden, andere Dinge für ein ganzes Leben lang ab. Und wir haben sie vielleicht nur mal einmal gesehen und wir speichern sie fürs ganze Leben. Da gibt dieses sensorische Gedächtnis, es behält unsere Sinneseindrücke für höchstens eine Sekunde. Wenn wir diesem keine Bedeutung schenken, dann ist es wieder weg. Das sensorische Gedächtnis nimmt 20 Millionen Bytes Informationen pro Sekunde auf. Das entspricht etwa einer CD-ROM alle 4,5 Minuten. Eine volle CD-ROM von Informationen. Dann gibt es noch dieses Kurzzeitgedächtnis, Wenn wir jetzt irgendeiner dieser Informationen besondere Aufmerksamkeit schenken, so etwa 7 einzelne Informationen gelangen dann ins Kurzzeitgedächtnis und bleiben da 25 Sekunden. Und dann gibt es noch dieses Langzeitgedächtnis, es enthält Informationen, die wir durch gezielte Wiederholung uns einprägen, lernen. Also ich lerne jetzt gerade Italienisch und merke, wie schwer das ist, eine andere Sprache zu lernen. Und bis das mal drin ist, die Vokabeln, ist nicht so einfach. Aber da bleibt es im Langzeitgedächtnis durch ständiges Wiederholen und Einprägen. Aber ich möchte heute nicht jetzt über die Funktionen des Gehirns reden. Da gibt es Ärzte, die besser sich auskennen und Psychologen. Ich möchte nämlich heute mich mit den Ergebnissen unseres Denkapparates beschäftigen, nämlich mit den Gedanken. Wie gehen wir mit ihnen um? Was sind Gedanken? Nun, im Lexikon zur Elberfelder Bibel werden unsere Gedanken so beschrieben, so definiert. Das Organ der denkenden Auffassung und des Begreifens, des Bewusstseins und des Gewissens, welches vor dem Handeln arbeitet und danach wahrnimmt und beurteilt und mit dem Sinn der Worte erfasst wird. Ein bisschen kompliziert, aber zeigt uns einfach, dass das, was da oben sich abspielt, was wir denken, äußert sich dann in dem, was wir tun, was wir reden und geht in unser Handeln über. Als drittes, sind wir für unsere Gedanken verantwortlich? Sind wir verantwortlich, was da oben abgeht? Oder ist das egal? Es gibt ja so ein Gedicht oder Lied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Ihr kennt ja das bestimmt, viele kennen das. Stimmt das wirklich? Sind unsere Gedanken wirklich so frei und können wir denken, was wir wollen, egal was da oben abgeht, ohne dass diese Gedanken eine Wirkung auf unser Leben hinterlassen? Ein Philosoph sagte Folgendes. Die Menschen werden nicht durch die Ereignisse, sondern durch die Sicht der Ereignisse beunruhigt. Ich habe dir das Gleichnis erzählt von diesem Bären, den wir denken. Ob das jetzt eine Maus war, das ist ja egal, ja? Wenn ich denke, das ist ein Bär, dann werde ich mich so verhalten, als wäre das ein Bär. Wir haben hier im Psalm 115 auch, was Dietmar gelesen hat, gesehen, die, die auf ihre Götzen vertrauen, werden diesen Götzen gleich. Und die, die auf den lebendigen Gott vertrauen, ja, das ist ein Unterschied. Zum Beispiel, da sagt ein Mitarbeiter am Abend lächelt, heute hat der Chef aber einen schlechten Tag gehabt. Ich weiß nicht, ich schaffe mit meinem Chef ja täglich zusammen, ich bin der einzige Angestellte da in dieser Firma. Also sie hat schon manchmal einen schlechten Tag, das bekomme ich zu spüren. Der eine sagt, was soll's, morgen geht's wieder besser, morgen hat er eine andere Laune. Und der nächste denkt aber, ja, vielleicht hat er eine schlechte Laune, weil ich irgendetwas falsch gemacht habe und fürchtet sich, seine Arbeitsstelle zu verlieren. Beide haben das gleiche Ereignis gehabt, aber sie denken verschieden darüber und das bestimmt, wie ihr Befinden weitergeht. Denken wir zum Beispiel an die Begegnung Davids mit Goliath und an die Begegnung Sauls mit Goliath. Wenn so ein Goliath hier stehen würde, würde zwischen den Worten Seid und Aber der Bauchnabel von Goliath sein. Ihr habt kein Dachfenster, er würde da reingucken. Der Saul hatte Angst, lesen wir in der Bibel, von der Erscheinung des Goliaths. Er zitterte und er war damals ein Riese. Wir lesen, er war ein Kopf höher als das ganze Volk. Und David, ein Knabe, 17 Jahre alt, 18 Jahre alt, sagt, was will dieser Heide, was flucht er den Gott Israels? Ich gehe hin und kämpfe mit ihm. Was für ein Unterschied, nur von der Sicht der Denkweise. Er wagt sich, gegen den Riesen zu kämpfen und Gott schenkt ihm den Sieg. Aus dem Talmud sind folgende Gedanken uns überliefert worden. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und dann geht's weiter. Achte auf deinen Charakter, denn das wird dein Schicksal. Ich denke, da haben Sie es gut zusammengefasst. Es ist unsere Verantwortung, sehr darauf zu achten, was wir denken. Denn hier beginnt alles Gute und alles Verderben in unserem Leben. Denn Gedanken sind wie Samen, die wir ausstreuen. Die bringen Frucht. Irgendwann mal bringen sie Frucht und sie haben noch eine Tendenz, sich zu vermehren und auszustreuen. Als wir unser Haus in Engstingen gebaut haben und unseren Rasen eingesät haben und die Pflänzchen gekommen sind, dann war das richtig schön, so alles grüner, schöner Rasen, einzelne Holme, die Palmen, die stehen. War richtig schön. In der Nähe hatten wir eine riesengroße Wiese gehabt, wo Löwenzahn und Klee und alles mögliche Distel wuchsen. Das hat der Bauer immer gemäht. Und da trug der Wind immer verschiedene Unkrautsamen rüber in meinen schönen Rasen. Am Anfang habe ich immer die rausgezupft. Hatte bestimmt die Häuslingsbauer auch gemacht. Ja, immer dann rausgezogen. Irgendwann mal wurde es mir zu viel. Dann habe ich nur ab und zu mal diese Löwenzahn-Dinger da rausgezogen. Und heute habe ich mehr Löwenzahn und Klee in meinem Rasen als Rasen. Das einzige Vorteil ist ja, dass er auch grün ist. Aber das ist mir in meinem persönlichen Leben ein Beispiel geworden. Die Gedanken sind wie Samen, die irgendwo herkommen. Ja, kommen in unser Gehirn hinein und dann nisten sie sich ein und beginnen zu keimen. Und so klein und unscheinbar, wie sie sein mögen, steckt doch in ihnen ein großes Potenzial. Und das ist die Gefahr. Mein vierter Gedanke, die Macht der Gedanken. Deshalb haben unsere Gedanken, die wir denken, eine große Auswirkung auf unser Leben. Kaum zu verarbeiten ist oft die Flut, die auf uns einströmt, tagtäglich. Aus dem persönlichen Leben, aus der Informationsflut, Werbespots und Botschaften, aus dem beruflichen Leben. Wir können nicht alles ändern. Wir können uns nicht abschirmen von den vielen Gedanken, die in unseren Köpfen hineinströmen oder manchmal sogar gepresst werden. Aber wie ich damit umgehe und was meine Gedankenwelt prägt, das bestimme ich. Darauf habe ich Einfluss. Blanke, neutrale Informationen, die sind sicher harmlos. Aber wie schnell schleichen sich negative Gedanken ein und fangen an zu keimen? Gedanken des Neides, des Stolzes, des Zornes. Deshalb schreibt uns die Bibel in Hebräer 12, Vers 15, und sehet darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verursache und viele dadurch befleckt werden. Das sind so Gedanken, so die bittere Wurzeln, die dann vieles durcheinander bringen. In unseren Gedanken beginnt, was wir selber über uns denken oder andere denken. Denn unser Denken bringt Einstellungen, Worte und schließlich Handlungen hervor. Wir sind nicht hilflos dem ausgeliefert. Wir können uns dagegen schon wehren und haben die Verantwortung zu erlauben, was in uns groß werden darf und was nicht. Ein junger Mann kam mal zu einem Seelsorger mit einem Problem in die Seelsorge. Sie redeten über dieses Problem und gingen dann ein wenig spazieren, brauchten ein bisschen wieder Sauerstoff und gingen so durch den Wald. Und da sagte der Seelsorger diesem jungen Mann, reiß mal dieses kleine Bäumchen da raus. War so eine kleine Tanne dieser Größe. Problemlos riss der junge Mann dieses Ständchen heraus aus dem Boden. Und dann sagte der Seelsorger, reiß mal jetzt diese Tanne raus. Die hatte schon so einen Durchmesser vom Stamm und hat gesagt, das kann ich nicht. Die ist schon zu groß. Und da sagte der Ältere zum Jüngeren, so ist es auch mit unseren Gedanken. Wenn sie klein sind, können wir sie schnell raustun aus unserem Denken. Wenn sie aber mal gewachsen sind, Wurzel geschlagen haben und groß sind, ist es nicht mehr einfach, mit ihnen fertig zu werden. Es ist also unsere Verantwortung, sehr darauf zu achten, was für Gedanken in unserem Leben ja Fuß fassen dürfen. Luther sagte mal, ich kann nicht den Vögeln verbieten, über meinen Kopf zu fliegen, aber sehr wohl kann ich ihnen verwehren, ein Nest auf meinem Kopf zu bauen. Wir können uns nicht von allen Gedanken abschirmen, die uns durch den Kopf gehen. Aber wir können verhindern, dass sie sich einnisten und unser Leben vergiften. Zum Beispiel sorgenvolles Denken ist eine zerstörende Macht in unserem Leben. Und die können unser Leben vergiften. Verzagtheit und Entmutigung führen häufig zu Depressionen, wo man einfach da nicht mehr imstande ist, überhaupt was zu tun. Dunkle und trübe Gedanken bringen Angstzustände. Sorgen verzerren die realistische Sicht der Dinge. Neid und Bitterkeit vergiften zwischenmenschliche Beziehungen. Vorurteile machen Begegnungen einfach unmöglich. Hier an diesen negativen sehen wir die Auswirkungen, die Macht dieser destruktiven Gedanken, vor denen uns Gott und Gottes Wort bewahren möchte. Ein Mensch, der zum Beispiel denkt, ich bin nichts, ich kann nichts, untergräbt mit solchen Denken seine eigenen, ihm von Gott gegebenen Fähigkeiten. Und ich denke, das ist nicht richtig. Das Ergebnis solches Denkens ist meistens Unzufriedenheit, Minderwertigkeit, Unausgefülltsein, Selbstmitleid. Nun, mein nächster Gedanke, woher kommen denn diese bösen, destruktiven, negativen Gedanken? Was ist denn ihr Herd? Wo wachsen sie? Wo kommen die her? Nur die Bibel gibt uns zwei Antworten darauf. Erstens, Matthäus 15, Vers 19. Aus unserem Herzen kommen sie. Also nicht dieses Herz, das arbeitet, sondern die Zentrale unserer Persönlichkeit. Da kommt es heraus. Und wir lesen in Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das Herz des Menschen ist mit dieser Persönlichkeit gleichzusetzen. Und die Schmiede der Gedanken ist also nicht unser Gehirn. Das ist nur das Werkzeug, dessen sich unser Herz benutzt, um diese Gedanken zu denken. An einer anderen Stelle sagt uns Gottes Wort, was noch das Problem ist, warum diese Gedanken ja aus uns herauskommen, in Epheser 2, Vers 3, unter welchem auch ihr einst, als ihr ungläubig wart, einhergingt in den Lüsten des Fleisches, indem ihr den Willen der Gedanken und des Fleisches tatet. Und ihr wart Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Hier zeigt uns die Bibel, dass eigentlich ja dieses Problem, warum unsere bösen Gedanken aus unserem Herzen herauskommen, damit zusammenhängt, dass wir gefallene Menschen sind, dass wir Menschen in Sünde gefallen sind, verführt vom Teufel und durch unsere sündige Natur, die in unserem Körper sitzt und dadurch kontrolliert wird, ja, wir ein großes Problem haben, gegen unsere Gedanken zu kämpfen. Sie kommen aus uns heraus. Wir haben ein Problem, sie in den Griff zu bekommen. Apostel Paulus schreibt von dem Problem im Römerbrief, denn nicht das Gute, was ich will, tue ich, sondern das Böse, was ich nicht will, tue ich. Das ist oft dieses Dilemma, in dem wir stecken. Das Zweite, woher böse Gedanken kommen, das ist der Teufel, der uns diese Gedanken in unser Kopf hineingibt. Nicht nur diese gefallene Natur macht uns einen Strich durch die Rechnung, sondern auch dieser Erfinder der bösen Gedanken, der Teufel. Die Bibel sagt, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Das ist der Teufel. Und der streut in unsere Köpfe Gedanken hinein, weil er ja auch dieses Erbgut, teuflisches Erbgut in uns ja hineingesetzt hat durch den Sündenfall. Deshalb kennt der Teufel Gedanken dieser Menschen, die ja ihm dienen und die gefallen sind, sehr gut, hervorragend. Er kann unsere Schwächen angreifen und er kann da immer wieder ansetzen und kann uns manipulieren und Gedanken in uns hineingeben, die nicht gut sind. Wir lesen in der Bibel, wie der Teufel die ersten Menschen verführte, indem er ihnen Gedanken in den Kopf hineingegeben hatte, ja, Gedanken, die über Gott anders gedacht haben, als sie über Gott gedacht haben, nämlich böse über Gott gedacht haben. Er veränderte ihr Denken über Gott. Der Teufel ist sehr weise. Er hat fast eine, ja, über 6000-jährige Erfahrung im Verführen von Menschen. Und zu einem gewissen Grad kann er ja die Gedanken schon vorausdenken, die wir denken, weil er unsere Natur so gut kennt. Wir lesen zum Beispiel eine Begebenheit von Petrus in Matthäus 16, Vers 23. Da stellte sich Petrus dem Herrn Jesus in den Weg und wehrte ihm, nach Jerusalem zu gehen, nämlich für uns da zu sterben und die Erlösung zu verbringen. Und da steht, da wandte sich Jesus um und sprach zu Petrus, hebe dich weg von mir, Satan, du bist mir zum Fallstrick, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Hier hat der Teufel dem Petrus, der quasi so nahe zu Jesus stand, dennoch Gedanken in den Kopf gegeben, die gar nicht richtig waren und Petrus dazu benutzt. Jesus durchschaute diesen Versuch des Teufels und stellte diesen Manöver des Teufels bloß. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, genauer studieren, dann sehen wir doch, dass der Teufel nicht die Gedanken der Menschen lesen kann. Das ist ihm nicht gegeben. Er kann manche Dinge vorausahnen, aber er kann nicht unsere Gedanken lesen. Wenn du zum Beispiel gläubig bist, ein gläubiger Christ, folgst Jesus Christus nach, dann kannst du mit der Hilfe des Heiligen Geistes bis zu einem gewissen Grad geistliche Zusammenhänge in der Bibel erkennen Und du kannst bis zu einem gewissen Grad auch Gott verstehen, wie Gott denkt. Aber deine Erkenntnis kann nicht das Maß überschreiten, das deiner geistlichen Reife entspricht. Deine Erkenntnis ist nicht von Gott losgelöst, von deinem Charakter, deinen Erlebnissen und Umgang mit Gott. Deshalb sagt zum Beispiel der Apostel Paulus, dass er sich danach ausstreckt, Jesus Christus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft der Leiden Christi kennenzulernen, um ihn besser zu erkennen, um besser Jesus verstehen zu können. Er wusste, dass die Erkenntnis Jesu nicht von der Gemeinschaft der Leiden zu trennen sind. Das bedeutet, je mehr er Jesus nachfolgte, desto mehr verstand er Jesus, wurde ihm ähnlicher und desto weniger berechnend wurde er für den Teufel. Er konnte ihm nicht hineinschauen in seine Karten. Wenn wir über andere Lebensbereiche nachdenken, ist es ähnlich, liebe Freunde. Wie weit kann jemand die Gedanken der Eltern verstehen, wenn er keine Kinder hat? Ich denke, wenn ich Kinder habe, kann ich auch jemanden anders verstehen, der Kinder hat. Wie weit kann jemand einen Todkranken verstehen, wenn er nicht ähnlich mal wirklich krank war, ja, todkrank war? Wie kann jemand die Gedanken eines Arbeitslosen verstehen, wenn er nicht selber mal in dieser Situation war? Wie kann jemand ein Liebesgedicht verstehen, wenn er nie verliebt war? Da gibt's ja gewisse Dinge. Und so denke ich auch, dass der Teufel also beschränkt ist, die Gedanken eines Menschen, der an Gott glaubt, zu erkennen. Er ist beschränkt, er kann das nicht. Und je mehr der Gläubige Jesus nachfolgt, desto weniger kann der Teufel auf ihn Auswirkungen haben. Er kann zum Beispiel nicht verstehen, warum Hiob, der Gott treu ist, ohne dass er etwas von Hiob bekommt. Wir wissen, dass er da falsch gelegen ist, als er Gott gesagt hat, jeder Mensch würde dich verleugnen, wenn es um sein Leben geht. Da hat er bei Hiob total falsch gedacht. Er konnte nicht die Gedanken Hiobs und Gottes erkennen. Der Teufel ist also beschränkt, die Gedanken eines Christen zu lesen. Und je mehr wir Jesus Christus nachfolgen, je näher wir bei Jesus leben, desto weniger Angriffsfläche bieten wir dem Teufel. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 30, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Das bedeutet, er hat in mir keine Angriffsfläche, keine Sünde, wo er ansetzen kann. Und er kann mich nicht hindern, den Weg nach Golgatha zu gehen und das Heil für die Menschen vollbringen. Wenn in unserem Leben aber Sünde ist, die geduldet wird, hat der Teufel immer wieder Angriffsfläche, wo er eingreifen kann und Gedanken in uns hineinstreuen kann. Destruktive Gedanken, Gedanken der Lüge und andere. Mein sechster Gedanke. Wie soll ich mit meinen Gedanken umgehen? Was soll ich damit tun? Nun, als erstes, Gedanken sind nicht frei. Der König Salomo sagte, mehr als alles achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Gedanken sind also nicht frei. Wir sind für die Gedanken verantwortlich. Wir können uns gegen schlechte und böse Gedanken wehren durch den Willen, den Gott uns gegeben hat. Wir sind nicht willenlos den Gedanken ausgeliefert. Sicherlich, grenze ich hier ein, es ist nicht einfach. Und jeder von uns weiß, wie oft unsere Gedanken uns beherrschen wollen. Wie oft sich Dinge in meinem Kopf um etwas drehen und das ist so eine starke Umlaufbahn, dass ich schier die Gedanken da nicht wegkriegen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir am Ansatz schon dran arbeiten, dass wir unsere Gedanken ja nicht mit Negativen füttern. Das bedeutet, ich sollte sorgfältig auswählen, was ich lese, was ich anschaue, was ich anhöre. Wir müssen nicht jede Zeitschrift lesen, wenn wir beim Arzt sitzen oder beim Friseur. Wir müssen uns nicht jeden Film anschauen. Wir müssen uns nicht jeden Witz anhören. Ich habe die Tendenz, wenn ich schon im Ansatz höre, dass da irgendein böser Witz kommt, drehe mich um auf dem Absatz und gehe weg. Weil ich weiß, so Dinge können mein Denken beherrschen. Und wir sollen einfach Acht geben, was wir auf unsere Gedanken aufnehmen. Denken wir daran, wie wir zum Beispiel einen Tag beenden, was uns so am Abend beschäftigt. Nehmen wir am Morgen mit. Das ist ja interessant, dass der hebräische Tag am Abend beginnt. Und es wirklich, so ist es auch. Wenn ich am Abend Streit mit meiner Frau hatte, werde ich am Morgen genauso missmütig aufwachen. Aber wenn ich ihn am Abend noch bereinigt habe, um Vergebung gebeten habe, es in Ordnung gebracht habe, werde ich am anderen Tag ganz anders aufwachen. Meine Gedanken sind dann frei von dem und sind frei für das Gute. Das zweite, Gott kennt meine Gedanken. Der Einzige, der deine Gedanken lesen kann. Es ist ja gut, dass du kein Display hast, ne? Dass sowas da durchgeht und mal lesen kann. Der Einzige, der die Gedanken lesen kann, ist Gott. Der Teufel kann sie nur ahnen. Wir Menschen können das nicht. Aber Gott kann es. Wir lesen im Psalm 139, ich sitze oder stehe, du weißt es, du merkst meine Gedanken von ferne. Gott kennt deine Gedanken. Er kann sie lesen. Er ist der Einzige, der diesen uneingeschränkten Zugang zu deinem Denken hat. Wie oft lesen wir zum Beispiel Evangelien von Jesus, da aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er. Jesus wusste, was die denken. Die Pharisäer, die Jünger, war für ihn kein Problem. Aber er interessiert sich für unser Denken, Gott. Er interessiert sich für das, was du denkst. Und er möchte, dass du zu ihm kommst, dein Denken ausschüttest vor ihm und sagst, Herr, das beschäftigt mich, und mit ihm darüber redest. Das dritte, wir können unsere Gedanken beherrschen. Steht in 2. Korinther 10, Vers 5, könnt ihr nachlesen. Und jede Höhe, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken nehmt gefangen zum Gehorsam gegen Christus. Also wenn das nicht möglich wäre, würde Gott uns das nicht schreiben. Wir können da dagegen angehen. Wie gehe ich zum Beispiel mit Ärger um? Wie gehe ich damit um, wenn ich zurechtgewiesen werde, zurückgesetzt werde, enttäuscht werde? Prüfen wir mal hier an dieser Stelle unsere Beweggründe. Vielleicht wäre es gut, sich mal hinzusetzen, mal das aufzuschreiben, was einem so durch den Kopf geht, und das dann vor Gott ausbreiten und ihm das sagen. Schlechte und böse Gedanken sind immer Gedanken, die sich gegen das Göttliche erheben, gegen Gottes Wort gehen. So wie es hier steht, sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Praktisch kontra Gottes Wort, gegen Gottes Wort gehen. Und wenn ich diese Gedanken erkenne und mich diesem Wort Gottes unterordne, dann nehme ich quasi diesen Gedanken gefangen, er ist mein Gefangener, ich bin nicht sein Gefangener, und ich kann ihn dann wegschieben, verdrängen und vergessen. Das nächste, das vierte, wir können unsere Gedankenrichtung bestimmen. Wir können bestimmen, in welche Richtung wir denken. Steht in Philipper 4, Vers 8, im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder Lob ist, dem denket nach. Das finde ich ein wunderbarer Vers hier in der Bibel, das uns zeigt, in welche Richtung wir unsere Gedankengänge bewegen sollen. Gott ermutigt uns dazu, das zu tun. Diesen Appell richtet Gottes Wort aber an Brüder, das heißt an gläubige Menschen. Ich denke, dass wenn jemand Jesus Christus nicht als seinen Herrn hat, ja, der hat da sehr schwer zu kämpfen, die Gedanken in die richtige Richtung zu bringen. Der muss ja sich gegen den Willen des Fleisches und die Gedanken des Teufels auflehnen. Aber ein Kind Gottes kann das. Durch die Gnade Gottes aber können wir diesen gefährlichen Weg verlassen und einen guten Weg beschreiten, wo wir dieser Verführung des Teufels nicht mehr ausgeliefert sind. Es kommt also darauf an, ob man gewillt ist, diesen Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob du schon ein Kind Gottes bist. Wenn ja, dann hast du hier diese Möglichkeit, guten Weg einzuschlagen. Du hast die Hilfe Gottes, des Heiligen Geistes und seines Wortes. Als Kind Gottes können wir unsere Gedankenrichtung ändern. Was bedeutet das ganz praktisch? Nun, ganz praktisch bedeutet es, sorgenvolles Denken ist eine zerstörerische Macht. Ich muss lernen, hier umzudenken. Von diesem wegkommen. Oft plagen uns Sorge und Ängste, obwohl wir so viele gute Verheißungen in der Schrift haben. Ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt in der Bibel 3600 Verheißungen. 10 Stück pro Tag. Also wenn es dir nicht reicht, ich denke, das ist genug. Aber wie oft drehen sich unsere Gedanken um das Materielle, um unsere Arbeitsstellen, unsere Kinder. Aber Gott möchte, dass wir es lernen, nicht situationsbezogen zu denken, sondern verheißungsorientiert zu denken. Einfach das, was Gott drüber sagt. Zum Beispiel steht in der Bibel, fürchtet euch nicht, ich bin der Herr, dein Gott. Was bedeutet das? Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat, der Schöpfer dieser Welt ist, ich bin dein Gott, fürchte dich nicht. Das hilft uns drüber, über so manche Sackgassen, in denen wir stecken, in unseren Gedanken. Oder das andere Wort, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird Gott für das andere sorgen. Das ist die Verheißung. Gott sollte der entscheidende Faktor in unserem Denken sein. In Zeiten der Zweifel, Ängste, Anfechtungen, Schwierigkeiten, sorgenvollen Denkens, schweren Wegführungen, die wir nicht verstehen, ist es entscheidend, liebe Geschwister, wohin wir schauen, in welche Richtung wir denken. Wer auf sich selbst sehen wird, wird verzweifeln, wird irgendwo ja gegen die Wand laufen, weil er auf seine Kraft baut, sich selber versucht abzustrampeln und er wird immer nur tiefer sinken. Aber die Bibel sagt, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das hilft uns drüber weg, gibt uns neue Schubkraft, Motivation und das soll unsere Gedankenrichtung bestimmen. Sicher ist das nicht einfach. Und ich lebe genauso in dieser Welt wie ihr und stehe auch unter diesem Druck. Ich studiere gerade das Leben Davids in meiner stillen Zeit. David hatte da so großartige Verheißungen von Gott bekommen. Du wirst König sein über Israel. Gott hat ihm so wunderbare Siege geschenkt über Goliath. So einen habe ich noch nicht gehabt. David hat viele Bewahrungen Gottes erlebt in brenzlichen Situationen. Und dann lesen wir in 1. Samuel 27, Vers 1. David aber sprach in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es ist nichts besser für mich, als dass ich in die Philister Land entrinne. So wird Saul davon lassen, mich forthin zu verfolgen. Und so werde ich seiner Hand entrinnen. Irgendwann mal ist er mürbe geworden. Irgendwann mal hat er gedacht, es hat doch keinen Sinn. Irgendwann hat er gedacht, ha, ich weiß nicht, ob Gott mich doch jedes Mal bewahrt. Er hatte die Verheißungen Gottes, hatte vieles mit Gott erlebt, aber er kam an einen Punkt, wo er gesagt hat, ach, vielleicht hat es doch keinen Wert. Standest du schon mal an so einem Punkt in deinem Leben? Bei mir gab es auch solche Punkte. Aber wichtig ist, wie wir dann denken. David dachte in die falsche Richtung. Die Folge seines Denkens war, dass er sich als Unsinniger verstellen musste, ein Doppelleben führte und nicht wie ein Gesegneter des Herrn lebte. Es ist nicht einfach, im gottvertrauenden Denken zu bleiben, wenn man ein Langzeitarbeitsloser ist. Immer wieder Absagen bekommt im Postkasten, Hoffnungen sät und Enttäuschungen erntet. Es ist nicht einfach, im gottvertrauenden Denken zu bleiben, wenn man schwer krank ist und eine lange Leidenszeit hat, zu Gott betet, um gesund zu werden und doch kein Ende absieht. Es ist nicht einfach, im gottvertrauenden Denken zu bleiben, wenn man Kinder hat in dieser Welt und dann hört von diesen Anschlägen, von dieser Brutalität, die sich in unserer Welt immer mehr entpuppt und ausweitet, die immer mehr brutaler und gottloser wird. Dann ist es aber immer gut, Gott in unsere Situation hineinzunehmen, auf Gott zu schauen, auf das, was er sagt. Und Gott sagt, denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Gedanken Gottes sind viel größer. Sie sind gut. Gute Gedanken für unser Leben. Wir müssen es lernen, nicht situationsbezogen, sondern verheißungsorientiert zu denken. Zweifel und Glaube haben dann im gottvertrauenden Denken keinen Platz mehr. Und das befreit dann unser Leben. Der Glaube und Vertrauen wachsen da, wo unser Denken von Gott ergriffen ist. Wichtig ist, dass man sich willig da hineinbegibt, auch vom Worte Gottes korrigieren zu lassen, da wo unser Denken falsch liegt. In vielen Gesprächen, die meine Frau und ich mit Ehepaaren und mit Menschen, die in Not waren oder auch in Depressionen waren, erlebt habe, ist mir eine Frau zum Vorbild geworden. Sie kam zu uns, als wir sehr, sehr depressiv waren, am Anfang unserer Gemeindearbeit in Engstingen. Sie kam mit ihrem Leben nicht mehr zurecht, war total fertig. Und wir lasen zusammen die Bibel und beteten miteinander. Sie hatte viele Fragen, aber sie war ein Mensch, der an Gott glaubte. Und sie war bereit, auch ihr Denken zu ändern, ihre Gedanken zu ändern, die falsch waren, wenn sie das in der Bibel gelesen hat und erkannt hatte. Wir merkten schnell, dass vieles in ihrer Situation mit dem Denken, falschen Denken zusammenhängt. Sie war bereit, sich aber Gottes Wort unterzuordnen. Sie setzte alles um, was wir in der Bibel gelesen haben. Sie ordnete ihre Beziehungen, ihre Dinge, kam regelmäßig in die Gemeinde. Ihr Leben veränderte sich total. Sie konnte sogar zeitweise wieder in ihrem Beruf arbeiten. Und wenn sie mit ihren Gedanken mal wieder nicht zurechtkam, kam sie zu meiner Frau, sie beteten, lasen die Bibel und sie ging wieder nach Hause, tat das, was sie erkannt hat, im Worte Gottes, und sie hatte seit dieser Zeit keine Depression mehr gehabt. Diese Frau war mir ein Vorbild, weil sie Hilfe gesucht hat in ihrer Situation und bereit war, das zu tun, was sie im Wort Gottes erkannt hat. Nichts verändert unsere Situation so. Nichts prägt unseren Charakter so sehr und nichts profiliert unsere Persönlichkeit so wie gottvertrauendes Denken. Und was diese Frau mir zum Vorbild geworden ist, möchte ich hier jetzt einen Schritt weiter gehen. Sie hat Hilfe in Anspruch genommen. Und das müssen wir auch heute. Wir brauchen Hilfe im Umgang mit unserem Denken. Und das ist mein letzter Gedanke, mein siebter Gedanke. Wo bekomme ich Hilfe im Umgang mit meinen Gedanken? Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen Verbündete, um richtig zu denken. Und ich möchte drei solche Verbündete anführen und dann meine Predigt schließen, auch wenn es heute ein bisschen länger dauert. Als erster Verbündeter ist das Wort Gottes. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes, die Bibel, hilft uns da in diesem Kampf. Es ist Richter der Gedanken. Wenn wir die Bibel lesen, wird die Bibel unsere Gedankengänge korrigieren. Da, wo wir in die falsche Richtung denken. Es wird uns helfen, das Wort Gottes wird uns helfen, die Lügen des Teufels zu erkennen, wo wir von ihm verführt wurden. Und das Wort Gottes offenbart uns so einiges über die Gedanken des Teufels. Nur ein kurzes Beispiel. Nehmen wir das Beispiel der Vergebung. Wenn wir nicht einander vergeben, dann wird der Teufel es ausnutzen und in unseren Gedanken uns gegenseitig ausspielen. Das merken wir und das wissen wir ja, viele Schwierigkeiten aus den Gemeinden auch, zwischen menschlichen Beziehungen, auch unter Christen. Wenn wir nicht einander vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben und so ist unsere Beziehung auch zu Gott gespannt. Und genau auf diese Gelegenheit wartet der Teufel, er kann dann Gedanken des Hasses, Bitterkeit in unsere Köpfe in Massen hineinstreuen. Und das steht aber in 2. Korinther 2, Vers 10 und 11, wo Paulus von Vergebung schreibt, wenn ihr aber etwas vergebet, dann vergebe ich auch, sagt Paulus. Denn auch ich, was ich zu vergeben, wenn ich etwas zu vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi, auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Der Kontext dieses kurzen Verses ist vergeben. Damit zerstört er die Pläne des Teufels und er kann seine böse Saat in unsere Gedanken nicht ausstreuen. Der zweite Verbündete, der uns hilft im Kampf gegen die Gedanken, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist arbeitet sehr eng zusammen mit unserem Verstand und unserem Gewissen. Er schärft unser Gewissen, macht es empfindlich, Sünde zu erkennen und die Lüge und die Wahrheit zu unterscheiden. Er zeigt uns schon im Ansatz, wo unsere Gedankengänge falsch liegen. Weil er Gott ist, sieht er auch in unser Denken hinein. Und wir lesen in Johannes 16, Vers 8, und wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er die Welt überzeugen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. So wirkt der Heilige Geist im Denken eines Menschen. Das Interessante ist, die Stelle zeigt uns auch, dass keiner von uns den Menschen bekehren kann, sondern der Heilige Geist überführt ihn in seinem Denken, indem er in der Verbindung mit seinem Verstand arbeitet. Und der dritte Verbündete ist der Friede Gottes. Dieser Vers, den haben wir heute schon ähnlich gehört. In Philipper 4, Vers 7 heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Der Friede Gottes, der unser Denken übersteigt, wird wie eine schützende Mauer um uns sein und uns bewahren vor schlechten Gedanken. Und die Bibel sagt, dass der Friede Jesus Christus selber ist. Wenn wir Jesus haben und er die Nummer eins in unserem Leben ist, dann haben wir eine schützende Mauer um uns herum, um unsere Gedankenwelt herum. Und dieser Friede bewahrt unser Denken. Wenn das Herz aber leer ist und Gottes Friede nicht in unserem Herzen ist, dann bin ich in allen Dingen schwach und jeder Versuchung zugänglich. Meine Gedankenwelt ist dann sehr gefährdet, den Angriffen der Umwelt und des Teufels ausgeliefert. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Frieden Gottes zu haben. Hast du den Frieden Gottes in deinem Herzen? Hast du diesen Verbündeten, diese schützende Mauer? Hast du Jesus? Ich komme zum Schluss. Wir haben jetzt vieles über das Denken und die Gedanken gehört. Die Bibel lehrt, dass Gottes Gedanken weit über unser Denken hinausgehen und seine Gedanken viel höher und größer sind als unser menschliches Denken. Seine Gedanken sind gut mit dir und mit deinem Leben. Seine Gedanken sind Quelle der Wahrheit und sie stehen für uns in der Bibel griff- und lesebereit. Du kannst es nehmen und kannst lesen und studieren. Und seine Gedanken sollen wir uns aneignen. Die Bibel sollen wir lesen. Auf die Stimme des Heiligen Geistes sollen wir hören, der unser Innerstes erforscht, der unsere Gedanken im Ansatz schon beurteilt, der unser Gewissen schärft. Und Jesus sollten wir treu nachfolgen. Dann werden unsere Gedanken bewahrt, dann werden Lügengedanken entlarvt, dann werden gute Gedanken von uns gedacht. Dann wird Gott verherrlicht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gott wird verherrlicht, unser Leben wird verändert. Wir werden befreit von uns selbst. Das ist ja oft das Problem, dass wir sich in unseren Gedanken immer nur um uns selbst herumkreisen. Wir werden befreit von uns selbst, dem Nächsten zu dienen. Wir werden mit großer Freude erfüllt zur Ehre Gottes. Und der Friede Gottes wird wie eine schützende Mauer um uns sein, dass die Flut vieler Gedanken, die ja unweigerlich mal über uns hinweggehen, uns nichts antun, weil wir dann in guten Bahnen denken werden. David betet im Psalm 19, Vers 15, damit schließe ich. Lass dir wohlgefallen die Worte meines Mundes und das Denken meines Herzens vor dir. Das wünsche ich jedem von uns, der hier ist, dass unser Denken Gott wohlgefallen möge und dass wir in guten Bahnen denken und dass diese destruktive, zerstörerische Macht böser Gedanken nicht unser Leben verbittern, nicht unser Leben zerstören, sondern dass wir in guten Bahnen denken zur Ehre Gottes. Amen.